gut 100 Kilometer hier nach Osten. Ne? Dann kommt er da hin. Wir sind auch eine kleine Gemeinde, haben so ungefähr 40 Gemeindeglieder und ja, sind da in der wilden Oberpfalz sozusagen zu Hause. Ne? Soll euch jedenfalls schön grüßen, auch von meiner Gemeinde. Und ja, dann, was gibt es sonst noch zu erzählen über mich? Ich bin verheiratet, habe zwei erwachsene Kinder und im Berufsleben arbeite ich beim Finanzamt. Und ja, man hat so seine Aufgaben in der Gemeinde auch. Und da gibt es auch immer viel zu tun. Ja, so ist man beschäftigt. Ne? Mit Kindern, Gemeinde und im Beruf. Naja, im Beruf nicht mehr so lange. Aber jetzt noch 1,5 Jahre ungefähr. Und sagen wir es mal so. Ne? Ja, habt ihr noch Fragen an mich oder so? Was euch interessiert? Oder reicht erstmal, ne? Genau. Es ist ja auch der Sinn, dass ich zu euch gekommen bin, dass wir zusammen Gottes Wort studieren. Und ich habe etwas heute, was ich mit euch durchgehen möchte. Das, ja, das ist, findet sich so ein klein bisschen auch in der Lektion, die wir heute hatten, weil der Name David zum Beispiel ist kurz erwähnt worden. Es wird später um eine Psalmaussage vom David noch gehen auch. Aber erst einmal ein bisschen was anderes vorweg. Fangen wir mal an. Hellseher, Astrologen, Wahrsager, Propheten, Zeichendeuter. Und was machen die alle? Die behaupten ja alle, dass sie die Zukunft voraussehen könnten, die Zukunft vorhersagen könnten, sozusagen. Ne? Und diese Menschen, sie behaupten Sachen, die passieren werden. Und wenn man sich das einmal kritisch anguckt, die Vorhersagen, ja, oft einmal treffen sie gar nicht ein oder sie sind interpretierbar oder so, ne? Also so eindeutig ist das manchmal gar nicht. Aber es gibt auch spezielle Aussagen, die kann man überprüfen, ob die tatsächlich eingetroffen sind. Unser Jahr ist ja jetzt noch nicht ganz zu Ende, deswegen habe ich mal ein paar Vorhersagen aus dem letzten Jahr genommen, weil das letzte Jahr ist ja abgeschlossen und da können wir sagen, ob was eingetreten ist oder nicht. Ne? Also solche Wahrsager und Zeichendeuter haben letztes Jahr zum Beispiel, hat einer vorausgesagt, die Trumps werden sich scheiden lassen. Dann ist das eingetreten. Also in der Öffentlichkeit wissen wir jetzt davon nichts. Das ist nicht eingetroffen. Was haben sie noch vorhergesagt letztes Jahr? Der Eiffelturm in Paris, der soll entzwei brechen. In der Mitte durchbrechen, also zerstört werden. Ist das eingetreten? Ich glaube nicht. Ne? Der steht noch, auch bis fast ans Ende des Jahres 25 steht er immer noch. Also ist auch nicht eingetroffen. Dann eine ganz kuriose Vorhersage. Eine gigantische Giraffe wird eine afrikanische Stadt zerstören. Ah. Nicht erfüllt. Also davon haben wir nichts gehört. Die afrikanischen Städte leben noch und auch eine Giraffe, eine gigantische, ist da nicht gesehen worden. Und naja, da sehen wir schon, also naja, so ganz haut das mit dem Wahrheitsgehalt nicht hin, bei diesen Zeichendeutern und Wahrsagern. Ne? Auf der anderen Seite haben sie auch bestimmte Ereignisse nicht vorhergesehen, die eingetroffen sind und die es vielleicht wert gewesen wären, vorherzusehen. Zum Beispiel, Franz Beckenbauer ist letztes Jahr gestorben. Das hat keiner vorhergesehen. Dass der letztes Jahr stirbt, hat keiner gesagt. Und hier auch noch was anderes. Dieser schlimme Messeranschlag in Solingen, Mitte 2024, am 23. August war das, den hat auch keiner vorhergesehen. Da wären sie ja mal nützlich gewesen, wenn sie das vorhergesehen hätten. Und dann hätten wir es vielleicht verhindern können. Ne? Aber wir sehen, diese ganzen Wahrsager und Hellseher, die lagen letztes Jahr also ziemlich daneben. Hat eigentlich keiner was vorhergesagt, was eingetroffen wäre. Deswegen, die Presse tut da immer dann meistens was dazu sagen, am Ende des Jahres oder am Anfang des Folgejahres, also dieses Jahres. Hier zum Beispiel die Süddeutsche Zeitung hat da Stellung bezogen und hat gesagt, also man hätte es vorhersagen können, diese ganzen Hellseher, die sind auch 24 im Dunkeln getappt. Sind also mehr oder weniger alles Versager gewesen, diese ganzen Zeichendeuter und Hellseher. Ne? Ja, wir als Christen sagen uns, naja, entweder haben sie einfach irgendwas behauptet und sind einfach Scharlatane, sind eigentlich Besserwisser, sind einfach Leute, die sich wichtig machen wollen und irgendwas zu sagen. Oder, schlimmer, sie sind mit dämonischen Mächten verbunden und aus dieser Verbindung heraus sagen sie etwas. Davor warnt ja Gott uns auch. Vor diesen Menschen gibt es verschiedene Bibelstellen. Ich habe jetzt hier mal eins aus dem dritten Buch Mose genommen. Ne? Wendet euch nicht an Totenbeschwörer und Wahrsager, denn durch sie werdet ihr unrein. Ganz klar, weil sie mit dämonischen Mächten, mit Satan letztlich in Verbindung stehen. Und insofern wir davon Abstand halten sollen, weil uns das schaden wird, wenn wir uns darauf einlassen. Ja. Aber wir als Christen sind ja überzeugt davon, wir haben jemanden, der die Zukunft kennt. Das ist nicht so wie bei den Hellsehern und Wahrsagern in unserer Welt, wo das meiste einfach bloß Blödsinn ist, was sie erzählen, sondern wir als Christen haben jemanden, der die Zukunft kennt. Gott. Sind wir davon überzeugt, dass Gott die Zukunft kennt? Und da sind jetzt wieder viele andere Menschen, die nicht gläubig sind, skeptisch. Und ja, woran kann man das festmachen? Und wenn wir als Christen sagen, Gott ist lebendig und Gott kennt die Zukunft, dann haben wir ja auch hier sein Wort, die Bibel, und wir können dann in der Bibel eigentlich nach den Sachen suchen, wo wir den anderen Menschen zeigen können vielleicht, dass Gott wirklich existiert, dass er lebendig ist und dass er die Zukunft kennt. Und gerade an solchen Vorhersagen, an solchen Prophezeiungen, wenn wir dann den Menschen das zeigen, dann ist das oft ein guter Anhaltspunkt für die Menschen, dass sie überzeugt werden können, dass Gott tatsächlich existiert. Und das wollen wir uns jetzt hier mal so ein bisschen näher angucken. Prophezeiung in der Bibel und mal das so ein bisschen systematisch angehen. Wir suchen nach Prophezeiungen, die tatsächlich eindeutig sind und die Menschen davon überzeugen, dass Gott existiert. Viele Wahrsager hier in unserer Welt, die machen ja irgendwelche Prophezeiungen, die gar keine richtigen sind, zum Beispiel. Ne? Also, noch ein Text, habe ich jetzt ganz vergessen, wo Gott selber auch darauf hinweist, dass er solche nachprüfbaren Wahrheiten, solche Voraussagen uns in seinem Wort, in der Bibel mitteilt, was die da drin sind. Wenn wir das mal lesen wollen, Jesaja 46, Vers 10 zum Beispiel. Wenn ihr wollt, könnt ihr es mit aufschlagen, aber ich habe sonst auch den Text hier. Dann sagt Gott dort, Ich habe von Anfang an das, was kommen wird, vorausgesagt. Schon lange, bevor es Wirklichkeit wurde. Ich sage, was ich plane, steht fest. Alles, was mir gefällt, führe ich aus. Also hier sagt Gott ganz klar in seinem Wort, er gibt uns Voraussagen. Und anhand dieser Voraussagen können wir auch sehen, dass Gott existiert, wahrhaftig ist und dass wir ihm da vertrauen können. Und wenn Gott uns Hinweise gibt in der Bibel, wir haben es ja jetzt leichter, wir leben ja, im 21. Jahrhundert und wir haben hier die ganze Bibel zur Verfügung, bis auf die letzten Kapitel in der Offenbarung, hat sich das meiste eigentlich schon erfüllt. Und wir können mal gucken, wie das zusammenhängt und wenn das mal ein bisschen analytisch betrachten. Diese Vorhersagen von Gott. Deswegen ist das Thema, was ich mit euch heute ein bisschen durchgehe, biblische Prophezeiungen und ihre Erfüllung. Weil wir können ja in der Rückschau sehen, was hat sich erfüllt und das kann dann unseren Glauben stärken an Gott und unser Vertrauen zu ihm. Fallen euch denn Prophezeiungen, Vorhersagen ein, die in der Bibel drinstehen? Gibt es viele, ne? Sag einfach, ja.
Auf Jesus hin gab es ganz viele Prophezeiungen genau. Im Testament. Die
genau.
So genau, sowohl zeitlich als auch wie er aufgetreten ist.
Genau.
Die er quasi erfüllt haben.
Genau, ne? Ja, das ist ein weites Feld. Da gibt es über 300 sogar, ne? Über Jesus. Ja. Fällt euch noch was ein? Also, Daniel, viele Prophezeiungen drin, die sich schon erfüllt haben. Immer wieder kommen wir auf Prophezeiungen. Es gibt Prophezeiungen über Städte, ob sie zerstört werden, zum Beispiel Tyros, Babylon, Ninive oder so. Genau. Ne? Ja. Also echt viele Prophezeiungen in der Bibel. Da habe ich euch mal ein paar Bilder auch mitgebracht, das wird man nicht gut erkennen können. Das soll jetzt der Traum sein vom Pharao mit den 7 fetten und mageren Kühen. 7 fette Jahre, 7 magere Jahre. Ne? Dann Prophezeiung über die Zerstörung Ninives, dann die 70 Jahrwochen in Daniel zum Beispiel als ein Beispiel, was im Daniel alles drinsteht. Hier auch aus dem Daniel das kleine Horn, das groß wird. Prophezeiung über Sidon und hier über Jesus, die vielen Prophezeiungen. Habt ihr eine Ahnung, wie viele Prophezeiungen eigentlich in der Bibel drin sind, die sich schon erfüllt haben? Es hat sich jemand die Mühe gemacht, das mal durchzuzählen. Und damit meine ich jetzt, also der hat dann alle Einzelprophezeiungen gezählt natürlich. Ne? Also über Jesus gibt es, wie gesagt, über 300 einzelne. Und wenn ich das jetzt hier mal nehme, das kleine Horn, diese Prophezeiung, da steckt natürlich auch viele einzelne Prophezeiungen drin, Vorhersagen, die das betreffen. Also das kleine Horn ist da nicht eine Prophezeiung, sondern, was weiß ich, 20 Stück oder so, ne? Von der Anzahl her, die da mit verbunden sind und was alles gesagt wird dort. Ne? Habt ihr eine Ahnung, könnt ruhig mal raten, wie viel meint ihr Prophezeiungen erfüllte sind in der Bibel drin? Wenn ihr jetzt mal von vorn bis hinten durchzählen würdet, hättet ihr einen Haufen Arbeit. Was meint ihr? Traut euch ruhig. Bitte? Das ist schon mal wirklich gut. Die erste Schätzung, die ich gemacht habe, die war niedriger. Wirklich wahr. 1000 sind schon Haufen, ne? Sind ein Haufen Prophezeiungen. Aber sind tatsächlich noch mehr. Schauen wir mal. Jetzt kommt es endlich. 3268 hat jemand durchgezählt. 3268 Prophezeiungen gibt es in der Bibel, die sich schon erfüllt haben. Also ohne die, die sich noch erfüllen werden. Und ja, da können wir mal sehen, ja, wie wahrscheinlich das eigentlich ist, dass diese ganzen Vorhersagen tatsächlich auch in Erfüllung gegangen sind. Das wollen wir uns jetzt mal kurz angucken. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich so viele Verheißungen, Vorhersagen tatsächlich erfüllen? Ich meine, wir zählen jetzt hier nur wirkliche Vorhersagen, ne, Voraussagen, Prophezeiungen, weil es gibt ja, wie gesagt, am Anfang habe ich ja auf solche Scharlatane und angeblichen Hellseher hingewiesen, die irgendwas erzählen, und diese erzählen oft sowas, wie ich euch jetzt erzähle. Hier. Morgen scheint die Sonne, sage ich jetzt euch einfach mal, behaupte ich als Prophezeiung. Dann sagt ihr schon, so ein Blödsinn, der da vorne, was erzählt der? Ne? Also die Sonne, ja, entweder sie scheint tatsächlich morgen oder sie scheint eben nicht, dass der Tag bewölkt ist. Also habe ich erstens mal vordergründig eine Chance von 50-50, ob die Sonne scheint oder nicht. Und wenn die morgen da nicht scheint und ihr mich als Scharlatan gebrandmarkt habt, dann komme ich einfach zu euch und sage euch, also Leute, die Sonne scheint doch, wir sehen sie bloß nicht, weil die Wolken davor sind. Also das ist ein Schmarrn, ne? Also das ist keine Prophezeiung, sondern das ist einfach ein Schmarrn. Aber so sind viele, die heutzutage irgendwas behaupten. Das hier, das wäre eine, also das ist jetzt nichts, ne? Das hier, das wäre eine wirkliche Sache, eine echte Prophezeiung. Am 17.11.26 wird es in Nürnberg ein schweres Erdbeben geben. Das ist sehr unwahrscheinlich, und wenn es tatsächlich so genau eintrifft, dann wäre derjenige, der das behauptet, da müsste man sich fragen, ja, woher weiß der das? Ne? Also das ist wirklich eine Sache, die eigentlich nicht voraussehbar ist. Und solche Voraussagen sind die aber, die in der Bibel drin sind. Ne? Das sind richtige Vorhersagen, richtige Prophezeiungen, wo wir uns dann wirklich fragen, wenn das in Erfüllung geht, das kann eigentlich nicht mit rechten Dingen zugehen. Da muss jemand dahinter stecken, der mehr weiß. Gott steckt dahinter. Dann, ne? Aber jetzt wollen wir uns erstmal ein bisschen Mathematik noch angucken. Wenn wir jetzt mal sagen, wie wahrscheinlich ist es eigentlich? Weil man kann da auch mal mit Logik hingehen und ja, dann nehmen wir uns jetzt einfach mal Würfel und versuchen, das mal rauszukriegen. Ja, da ist ein Würfel, hier habe ich auch einen mal da. Ne? Wenn wir jetzt einen Wurf machen, einen Würfelwurf, hier so, ne? Und ich würfel jetzt, wie hier abgebildet ist, die 5. Wie wahrscheinlich ist es, dass ich tatsächlich die 5 würfel? Weil, naja, der Würfel hat 6 Seiten, Zahlen von 1 bis 6. Und ist klar, es gibt 6 Möglichkeiten. Ne? Und wenn ich einmal würfel, habe ich dann die Chance von 1/6, dass ich tatsächlich eine 5 würfel. Ne? Das ist also die Chance 1 aus 6 Möglichkeiten. Wenn man das prozentual ausdrückt, wären 17%. Wenn ich jetzt würfel, dass ich tatsächlich eine bestimmte Zahl würfel, die 5 zum Beispiel. Wenn ich 2 Würfel nehme, dann wird ja die Wahrscheinlichkeit schon geringer. Ich will jetzt die 2 Würfel nehmen und eine 2 und eine 6 würfeln. Wie groß ist da die Wahrscheinlichkeit? Naja, es ist auf jeden Würfel bezogen natürlich die Wahrscheinlichkeit von 1 zu 6 und da gibt es dann auch noch die ganzen Kombinationsmöglichkeiten daraus, ne? Und deswegen ist das jetzt dann 6 mal 6, also 36 Möglichkeiten haben wir. Und eine davon ist bloß die Möglichkeit, 2 und 6 zu würfeln. Also habe ich bloß bei 2 Würfeln, bloß einen Würfel mehr, habe ich also eine sehr viel geringere Wahrscheinlichkeit, genau das Ergebnis zu bekommen, was ich will. Das ist dann statt 17% bloß noch 3% Wahrscheinlichkeit, dass ich das würfle, was ich will. Ja, und so kann man mal gucken, auch die Wahrscheinlichkeit, dass Prophezeiungen in Erfüllung gehen. Wenn wir das jetzt mal angucken, mit derselben mathematischen Sicht jetzt hier, ne? Ich habe eine Prophezeiung und in der Bibel und die erfüllt sich oder sie erfüllt sich nicht. Eine Prophezeiung. Ne? Also entweder sie erfüllt sich oder sie erfüllt sich nicht. Aber wir sind also jetzt mal eine Chance von 1 aus 2 Möglichkeiten, also 50% sozusagen. Ne? Wenn ich jetzt 2 Prophezeiungen in der Bibel uns angucke, die zusammen sich erfüllen sollen, dann bei 2 habe ich ja schon dann 4 Möglichkeiten. Ne? Einmal, beide erfüllen sich nicht, die erste erfüllt sich, die zweite nicht, oder die erste erfüllt sich nicht, aber die zweite schon, oder als letzte Möglichkeit, beide erfüllen sich. Dann habe ich eine Prophezeiung mehr, also 2, und ich habe dann jetzt schon 4 Möglichkeiten und die Chance, dass das tatsächlich in Erfüllung geht, ist eigentlich rein mathematisch gesehen bloß noch ein Viertel dann, ne? 25%. Das ist also, ja, wenn man das dann hochrechnet auf, wie viele Prophezeiungen haben wir gesagt, sind in der Bibel, die schon erfüllt sind, 3268. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ein Mensch, der skeptisch ist, guckt und sieht, ja, die hat sich erfüllt, die hat sich erfüllt, noch viel mehr haben sich erfüllt, wie groß ist denn da tatsächlich die Wahrscheinlichkeit? Und wir sind ja auch immer wieder konfrontiert, zum Beispiel auch, wenn wir das Thema Schöpfung und Evolution haben, im Bereich Evolution, mit Bereich der Möglichkeiten, mit den langen Zeiträumen und die Chance, dass sich da irgendwie aus verschiedenen Entwicklungen was Positives entwickelt und so, tun die auch immer mit solchen Wahrscheinlichkeiten arbeiten. Und da muss man eigentlich sagen, ja, das ist auch so unwahrscheinlich, dass das eigentlich genauso wenig glaubwürdig ist, ne, in diesem Bereich. Und so ähnlich hier, und das ist aber in umgekehrter Weise mit den Prophezeiungen. Ich habe da ein Video, der versucht, der Werner Gitt, das ist ein Professor, der jetzt mittlerweile schon pensioniert ist und hat ein paar Bücher geschrieben, das ist ein gläubiger Christ, ist zwar kein Adventist, aber er glaubt auch an die Schöpfung und so weiter und er glaubt an die Wahrhaftigkeit der Bibel und das ist auch derjenige, der hier auch als einer auf diese 3268 Prophezeiungen kommt, die in der Bibel stehen und erfüllt worden sind. Und der hat uns das mal versucht, jetzt zu veranschaulichen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit eigentlich ist, dass alle diese 3268 Prophezeiungen in Erfüllung gehen. Und er nimmt dazu Ameisen. Deswegen, ich zeige jetzt hier mal Ameisen. Wie wahrscheinlich ist es, dass man eine rote Ameise in einem Haufen schwarzer Ameisen findet? Und damit vergleicht er die Prophezeiungen. Ne? Ich fange mal hier an, damit man das auch besser versteht. Eine Prophezeiung, wenn sie erfüllt wird oder nicht, dann habe ich 2 Möglichkeiten. Die schwarze Ameise ist die, die sich nicht erfüllt und die rote, die sich erfüllt. Und wenn ich in einem Gefäß diese beiden Ameisen habe, ist die Chance 50%, dass ich die rote, die richtige, rausziehe. Ne? Und bei 2 Prophezeiungen sind eben 4 Ameisen da drin und die Chance, die rote, die richtige zu erwischen, wenn ich da reingreife, das ist nur noch ein Viertel. Und jetzt schauen wir uns mal an, was sich hier ergibt, wenn ich jetzt hier 3268 Prophezeiungen habe. Wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass sich die erfüllen. Machen wir mal ein Video. Hast du Ton für mich?
Ja.
Jawohl, super. Dann probieren wir es doch mal, gell? Also, 3268 Prophezeiungen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit?
Wir finden in der Bibel 3268 Prophetien, die sich im Laufe der Zeit erfüllt haben. Aber noch keine Vorhersage hat sich jemals als falsch erwiesen. Okay, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich alle 3268 prophetischen Worte zufällig erfüllt haben? Nehmen wir einmal an, jede Prophetie hat eine Grundwahrscheinlichkeit von 50%. 50% Wahrscheinlichkeit, dass sich die Prophetie erfüllt und 50%, dass sie sich nicht erfüllt. Dabei lassen wir außer Acht, dass die Erfüllung der meisten Prophetien weitaus unwahrscheinlicher ist. Nach den Regeln der Wahrscheinlichkeitsrechnung potenzieren wir nun den Grundwahrscheinlichkeitsfaktor 0,5 mit der Anzahl der Prophetien. Wir multiplizieren also 0,5 mit 0,5 und das Ergebnis daraus wiederum mit 0,5. Und das 3268 Mal. Das Ergebnis 1,7 mal 10 hoch minus 984 ist eine 0, mit 983 Nullen, ehe die 17 folgt. Das ist eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit. Doch stellen wir uns diese Wahrscheinlichkeit einmal bildlich vor. Wir schmeißen eine rote Ameise in eine Badewanne. Anschließend füllen wir sie komplett mit schwarzen Ameisen. Die Wahrscheinlichkeit, aus dieser Badewanne zufällig die rote Ameise zu ziehen, entspricht in etwa der Wahrscheinlichkeit, dass sich 25 biblische Prophezeiungen zufällig erfüllt haben. Um einen Gegenwert für unsere 3268 Vorhersagen zu bekommen, brauchen wir also noch mehr schwarze Ameisen. Deswegen überschütten wir nun ganz Portugal mit einer 5 Meter dicken Schicht von Ameisen. Die Wahrscheinlichkeit, irgendwo über Portugal abzuspringen und mit verbundenen Augen zufällig die einzige rote Ameise aus diesem Haufen zu ziehen, entspricht 1 zu 46 Trillionen. 1 zu 46 Trillionen ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass sich gerade einmal 65 Prophezeiungen zufällig erfüllt haben. Wir brauchen also noch mehr schwarze Ameisen. Wir überschütten nun den gesamten Erdball mit Ameisen. Eine 10 Meter dicke Ameisenschicht wimmelt nun auf unserem Planeten. Darunter befindet sich wieder eine rote. Die Wahrscheinlichkeit, diese zufällig herauszuziehen, entspricht der Wahrscheinlichkeit, dass sich gerade einmal 78 biblische Vorhersagen zufällig erfüllt haben. Wir brauchen also mehr schwarze Ameisen. Man schätzt das Universum auf einen Durchmesser von rund 30 Milliarden Lichtjahren. Ein Lichtjahr hat 9,5 Billionen Kilometer. Wow. Wir füllen das ganze Universum mit Ameisen, darunter auch eine einzelne rote. Die Wahrscheinlichkeit, irgendwo im Universum mit verbundenen Augen zufällig die rote Ameise zu erwischen, entspricht in etwa der Wahrscheinlichkeit, dass sich 288 Prophetien zufällig erfüllt haben. Wir brauchen also viel mehr schwarze Ameisen. Also, was denken Sie, wie viele Ameisenuniversen brauchen wir? Tja, wir brauchen mehr als 2, auch mehr als 200 oder 2 Millionen. Um einen Gegenwert zu bekommen, müssen wir ganze 5 mal 10 hoch 876 Universen mit Ameisen füllen. Die Wahrscheinlichkeit, dass alle erfüllten biblischen Prophetien nur zufällig aufgegangen sind, ist also genauso gering wie die Wahrscheinlichkeit, dass man aus all den Millionen mal Nonmilliarden Ameisen zufällig die einzige rote herauszieht. Wenn Sie dennoch glauben wollen, dass alles nur Zufall ist, wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Ciao.
Ja, also wenn man sich das jetzt mal so plastisch vor Augen hält, wie uns der kleine Film das jetzt gemacht hat, dann ist es rein mathematisch von der Wahrscheinlichkeit her völlig unmöglich, dass diese ganzen Prophezeiungen in der Bibel auch in Erfüllung gegangen sind. Und rein schon aus diesem Aspekt heraus müsste man eigentlich 100% davon überzeugt sein, dass die Bibel kein Produkt menschlichen Geistes ist, sondern dass da jemand anders dahinter steckt. Weil das ist unmöglich. Also die Wahrscheinlichkeit ist so gering, dass das eigentlich völlig unmöglich ist. Es gibt einen Professor, Dr. Peter Zöller-Greher, der ist Professor an einer Uni in Frankfurt für angewandte Wissenschaft an dieser Uni dort. Und das ist auch ein gläubiger Christ, auch wieder kein Adventist, aber er befasst sich eben mit solchen biblischen Prophezeiungen und den Wahrscheinlichkeiten. Und er hat in diesem Zusammenhang, das kann man wahrscheinlich jetzt nicht sehen, das ist zu klein, ne? Mehrere Artikel aufgeschrieben und so weiter. Und einer zum Beispiel heißt, ich habe einfach nicht genug Glaube, um Atheist zu sein. Also er sagt, also an Gott glauben ist eigentlich einfacher, wie Atheist zu sein. Da muss ich viel mehr unterstellen und muss viel mehr an andere Sachen glauben, als wenn ich an Gott glauben würde. Und er hat auch hier Stellung genommen zu diesen biblischen Prophezeiungen und mathematischen Wahrscheinlichkeiten. Er kommt da auch zu diesem Ergebnis, wie in dem kleinen Film, den ich euch gezeigt habe. Und er sagt deswegen in einem seiner Abhandlungen und Artikel, dass die Eintrittswahrscheinlichkeiten, diese ganzen biblischen Prophezeiungen, sind dermaßen fernab jeglicher Wahrscheinlichkeit, dass man es einfach nicht fassen kann. Man kann es einfach nicht begreifen. Ne? Eigentlich, sagte er weiter, eigentlich müsste jeder vernünftig denkende Mensch annehmen, dass deswegen die Bibel nur von Gott stammen kann. Weil die Wahrscheinlichkeiten, dass diese ganzen Prophezeiungen in Erfüllung gehen, die in der Bibel stehen, dass das Zufall ist, das gibt es nicht. Das ist so gering die Wahrscheinlichkeit, dass es kein Zufall sein kann. Also muss jemand dahinter stehen, der das lenkt und der dafür verantwortlich ist, der mehr weiß. Das ist eigentlich ein sicherer Beweis für die Existenz Gottes. Und nachdem das so ein klarer Beweis eigentlich ist, versuchen natürlich ungläubige Menschen hier zu sagen, ja, die Bücher sind erst später geschrieben worden, die alttestamentlichen, oder sie haben die Erfüllung erfunden oder sowas. Sie müssen sich irgendwas ausdenken, weil sonst müssten sie eigentlich an Gott glauben. Weil das, was in der Bibel steht, ist zu ausschlaggebend, zu stark, zu eindeutig. Und jetzt komme ich zum Schluss. Schauen wir uns eine Prophezeiung nämlich tatsächlich mal an. Das war jetzt so mal ein bisschen der Eindruck, wie stark da eigentlich hier rein vom Verstand her, dass der Eindruck ist, dass das nicht natürlich ein Ursprung sein kann, die Bibel, ne? Diese Prophezeiungen. Und jetzt schauen wir uns aber noch mal eine an. Und da gehen wir eben in so einen Psalm rein, wo hier auch was über eine Prophezeiung über Jesus drinsteht eben. Wie wir schon gesagt haben, es gibt ja über 300 Prophezeiungen, die mit Jesus Christus zusammenhängen. Und hier habe ich mal eine rausgezogen, von der es interessante Aspekte außerhalb der Bibel eben auch dazu gibt. Schauen wir uns mal die Vorhersage kurz noch an. Ja, Zeit ist schon rum, ne? Machen wir ganz schnell. Psalm 22, Vers 19. Wenn ihr wollt, mit aufschlagen. Ich habe es auch hier. Ne? Da steht in diesem berühmten 22. Psalm eben, sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Weil die Zeit schon fortgeschritten ist, machen wir gleich weiter. Wir schauen uns die Erfüllung dann auch an. Erfüllung, Markus 15, Vers 24 steht es. Und sie teilten seine Kleider und warfen das Los, wer was bekommen sollte. Also haben wir in Psalm 22 eine Vorhersage im Zusammenhang mit Jesus. Und hier in Markus 15 steht die Erfüllung. Ich finde das immer wieder faszinierend, wie exakt das stimmt. Wie sich diese Aussage im Psalm 22 erfüllt hat. Aber jetzt kommen natürlich die Kritiker und sagen, Kritiker können sagen, ja, der Psalm 22 ist doch viel später geschrieben worden, das gibt es ja gar nicht und so, ne? Aber das stimmt nicht. Psalm 22 ist nachweislich Jahrhunderte vor Jesu Geburt geschrieben worden. Hat man ja zum Glück Schriftrollen gefunden und alles Mögliche, wo man das beweisen kann, dass der Psalm älter ist und dass das viele Jahrhunderte vorher geschrieben worden sind. Aber das reicht an diesen Kritikern nicht. Die sagen dann, naja, der Markus hat es gewusst, dass das im Psalm 22 drin steht und dann hat er das halt so reingeschrieben, damit so aussieht, als ob das erfüllt worden wäre. In Wirklichkeit ist das gar nicht passiert. So Kritiker, ne? Die das nicht wahrhaben wollen. Was können wir dann dazu sagen? Das ist natürlich dann schwieriger, ne? Weil wir waren ja auch nicht dabei und können als Augenzeugen berichten, doch, das ist so passiert. Aber es ist interessant in diesem Zusammenhang, manchmal helfen uns außerbiblische Quellen auch weiter. Und in dem Fall haben wir eine außerbiblische Quelle. Und zwar gibt es einen Justus oder Justin, der Märtyrer oder Martyr, der hat von 100 bis 165 nach Christus gelebt. Das war so ein christlicher Philosoph. Und der hat 150 nach Christus, und das ist noch da, also dieser Brief, der hat nämlich einen Brief an den damaligen Kaiser geschrieben. Der Kaiser Antonius Pius war der damals Kaiser, und da hat er Folgendes geschrieben. Da ging es irgendwie um was, was mit Christus zusammenhängt, mit Jesus, und da schrieb er an den Kaiser eben Folgendes. Und nachdem sie ihn gekreuzigt hatten, warfen die, welche ihn gekreuzigt hatten, über seine Kleidung das Los und teilten sie untereinander. Dass das so geschehen ist, könnt ihr aus Pontius Pilatus angefertigten Akten ersehen. Und das ist eine zuverlässige außerbiblische Quelle, die belegt, was damals passiert ist mit den Kleidern von Jesus. Er hat hier auch noch auf eine andere Quelle verwiesen, die Akten von Pontius Pilatus. Und auch die Geschichtsschreiber gehen davon aus, dass das so stimmt. Also dieser Brief ist existent und die Akten von Pilatus auch. Also ist das hier eine Sache, die dieses biblische Geschehen, sagen wir es mal so, was hier berichtet wird, als wahr darstellt. Ne? Also dieser Justus Martyr bestätigt das, was auch im Neuen Testament steht. Und das ist also ein Beweis dafür, wo auch die Kritiker an und für sich nichts mehr dagegen sagen können. Und ja, das ist eine tolle Sache. Hier haben wir also eine Prophezeiung über Jesus mit diesen Kleidern, die wir sogar anhand außerbiblischer Quellen nachvollziehen können, dass das in Erfüllung gegangen ist. Das ist echt Wahnsinn. Und eigentlich müssen alleine aufgrund dieser Sache alle an Gott glauben. Aber ja, wir wissen, wir sind manchmal Skeptiker, wir Menschen, und glauben an viele Sachen, die auch nicht nachweisbar sind. Und ja, so geht es uns Menschen leider. Ne? Aber ich denke, die wir an Gott glauben, ist sowas wie das hier eine Sache, die hier wirklich für uns gut ist, dass wir sehen, dass wir auf Gott vertrauen können. Also weg mit diesen Kritikern, das ist tatsächlich in Erfüllung gegangen. Für uns, finde ich, ist das wichtig, dass wir sehen, dass Gott hier in der Bibel uns Sachen mitteilt, die wir nachvollziehen können, und die für uns hier das Vertrauen in Gott einfach stärken können. Ja, Gott ist da. Gott hat die Welt in seiner Hand, trotz allem. Trotz allem, was Satan hier anstellt. Und es ist ein Beweis dafür, dass Gott überhaupt existiert und auch vertrauenswürdig für uns ist. Und was folgt daraus? Dass an und für sich auch die Bibel Gottes Wort sein muss, wenn da das drinsteht. Und dass auch die Bibel genauso zuverlässig und vertrauenswürdig ist, wenn sie Gottes Wort ist, wie Gott selbst. Und Petrus sagt uns auch in seinem Brief, wo es darum geht, um das prophetische Wort, 1. Petrus 1 hier, noch kurz, ich mache jetzt das ein bisschen schneller, weil die Zeit schon etwas fortgeschritten ist, ne? Sagt ja, deswegen, umso fester haben wir das prophetische Wort. Und wir tun gut daran, darauf zu achten, dass wir gucken, was steht da drinne. Weil das ist wie ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Ja, wenn wir sowas sehen, dann stärkt das unser Vertrauen zu Gott, dann wird es Licht in unserem Herzen auch. Und wir können darauf vertrauen, was Gott uns sagt, dass das richtig ist. Dass wir auf Gott vertrauen können. Und dass wir auch nicht nur daran glauben, dass wir ewiges Leben haben und einmal bei Gott sein werden in der Zukunft, sondern dass wir auch hier in unserem Alltag, auf dieser Erde hier, Gott vertrauen können, dass er für uns da ist, dass er uns in unserem Leben begleitet. Und es ist ja nicht so, dass alles immer glatt geht hier in diesem Leben, was wir hier leben. Ne? Wir werden von Krankheiten geplagt, von Schwierigkeiten, von Problemen. Es ist nicht so, dass auch für uns als gläubige Menschen das Leben hier glatt geht. Aber wir können Gott vertrauen, dass er mit uns geht. Dass er uns in diesen Problemen und Sorgen, die wir haben, dass er uns begleitet. Und solche Prophezeiungen können dazu beitragen, dass wir Gott immer mehr vertrauen lernen. Dass wir Gott lernen zu vertrauen. Und ein schöner Text in dem Zusammenhang ist das noch, was auch in Jesaja 41 steht. Das gilt nämlich nicht nur den Israeliten damals, sondern auch uns heute, diese Verheißung, die Gott uns gibt. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Egal, was du erlebst, egal, mit was du konfrontiert wirst, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich. Ich helfe dir. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Da können wir darauf vertrauen. Amen. Dann wollen wir noch beten. Ja, lieber Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast, wo wir sehen können, dass wir dir vertrauen können, dass wir immer wieder Sachen finden, wo unser Vertrauen zu dir gestärkt wird. Und wir danken dir, dass du uns in unserem Leben begleitest und dass wir in unseren Schwierigkeiten, Problemen und Sorgen dich bei uns haben, dass du da uns begleitest und dass du da bist. Und wir danken dir dafür und wollen dich auch noch bitten, dass du weiter unser Vertrauen in dich stärkst, dass du weiter mit uns gehst und dass wir dir ganz vertrauen lernen und wir danken dir für das, was du uns getan hast, für uns getan hast. Amen. Amen.